Sie hören Radio 1 an diesem Ostermontag mit unserem Radio Day zu den Nullerjahren. Jetzt soll es um Frauen in der Musikindustrie gehen. Klar, die gab es schon immer. Aber Frauen und besonders auch ihre Körper, das war immer was anderes als Männer und ihre Körper, auch in der Musik. Männer dürfen einfach Musiker sein und ihre Songs für sich sprechen lassen. Musikerinnen hingegen werden bewertet, fetischisiert, herabgewürdigt. Und die Körper haben selbstverständlich normschön, jugendlich und sexy zu sein. Die Journalistin und Mitbegründerin des Missy-Magazins, Sonja Eismann, hat ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Es heißt Candy Girls, Sexismus in der Musikindustrie. Und ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hallo Sonja.
Hallo.
Im Rückblick lässt sich feststellen, dass die Popgeschichte der Nullerjahre wesentlich von Frauen geschrieben wurde. Britney Spears zum Beispiel setzt da mit ihrem Album Oops, I Did It Again, einen Ton für das Jahrzehnt. Rihanna wird entdeckt, Beyoncé trennt sich von Destiny's Child und bringt mit Dangerously in Love 2003 ihr Solo-Debüt raus. Das ist ja eine Liste, die ließe sich noch lange fortsetzen und es klingt ja auch erstmal nach einer guten Sache, oder?
Das war auf jeden Fall eine interessante Zeit für Frauen in der Musik. Da wurde Weiblichkeit auf eine ganz bestimmte Weise sichtbar und auch auf ganz vielfältige Weisen. Aber der Preis der Sichtbarkeit war dann teilweise doch ziemlich hoch, weil, wie du schon gesagt hast, war der Blick auf die Körper bei den Musikerinnen ganz anderer als bei den Musikern.
Wie würdest du dieses Bild der Nullerjahre im Rückblick jetzt so einordnen? Welches Bild von Weiblichkeit zeigt sich zwischen 2000 und 2010?
Ich glaube, das, was wir am meisten in Erinnerung haben, das ist das Bild von so einer ganz jungen, extrem sexuell gezeigten, freizügigen Frau, die sozusagen mit ihrem Körper, mit vollem Einsatz ins Game geht und eben auch über dementsprechende Themen singt. Also ich erinnere mich da immer dran, dass man zu der Zeit gesagt hat, Britney Spears und Christina Aguilera sind in einem ganz harten Wettkampf, nicht nur wer die bedeutsamere ist, sondern auch wer mit noch weniger Kleidung auf die Bühne gehen kann, ohne technisch gesehen nackt zu sein. Das war sozusagen das Ding, was man denen nachgesagt hat. Sie wollten beide möglichst nackt auf die Bühne kommen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und natürlich waren sie im Wettbewerb miteinander, weil man sich Frauen eben immer so vorgestellt hat, die sind eben zickig und wollen sich gegenseitig ausstechen. Das war so dieses Bild. Und dann gab es natürlich auch noch so eine krasse Lolita-Vorstellung von jungen Frauen. Also wenn wir an Britney Spears bei ihrem ersten Hit, an ihre Aufmachung denken, das war ja absoluter Schulmädchen-Style. Sie war da ja auch noch sehr jung, sie war ja noch keine 20. Und es gab auch diese Obsession mit Jungfräulichkeit. Also Britney Spears musste ja auch immer behaupten, sie wolle als Jungfrau in die Ehe gehen. Und wir haben dann später durch ihre Autobiografie erfahren, dass sie nicht nur keine Jungfrau mehr war, sondern auch noch schwanger von Justin Timberlake und dann zu ihrem Leidwesen abtreiben musste. Es gab also sozusagen so ein extrem übersexualisiertes Bild von Frauen, da wurde sich dann auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die so doof sind, dass die sich immer mehr ausziehen. Andererseits hat man sich daran, um das jetzt mal überspitzt auszudrücken, auch aufgegeilt. Und diese Frauen mussten da sozusagen mitspielen, um da in diesem Game auch mitzumachen. Und andererseits wurden sie dafür immer ausgelacht und fertig gemacht. Und das, finde ich, war so ein ganz prägender Zug dieser Zeit. Man durfte aber eigentlich quasi öffentlich da nicht so viel dran kritisieren, weil dann hieß es, naja, das ist doch nur verkniffener Feminismus, da sind wir doch schon viel weiter. Wir sind doch alle gleichberechtigt, das ist doch voll das ironische Spiel mit Rollenbildern. Und wer das nicht kapiert hat, ist von gestern. Und im Rückblick hat sich dann halt gezeigt, das war natürlich nicht so, dass da alles schon vorbei war, sondern das war der gleiche alte Sexismus wie immer, bloß eben in so einem neuen Gewand. Das wurde so getan, als seien diese Frauen total selbstbestimmt und würden damit spielen. Und trotzdem waren es natürlich immer nur die Frauen, die so objektifiziert wurden. Und bei den Männern, die könnten ja auch sozusagen die Rollenmodelle mal umdrehen, bei denen war das nicht der Fall. Aber das, ich wollte noch kurz was anderes sagen, das war nämlich nur eine Seite der Medaille. Das war sozusagen das Big Business, der Mainstream-Faktor. Aber nebenher gab es auch einer sehr sichtbaren Ebene, gab es da noch ultra viele andere interessante Entwicklungen. Und das war das, was mich damals so fasziniert und auch bewegt hat. Es gab eben Acts wie Peaches, die ja krass schon mit Geschlechterrollen damals gespielt hat. Es gab die Chicks on Speed, die irgendwie Elektropunk auf eine feministische Weise neu durchdekliniert haben. Und Kathleen Hanna, die sozusagen Urmutter der Riot Girls, hat dann eben auch mit elektronischer Musik und faszinierenden Bühnenperformances Feminismus in ihre Songs und auf die Bühne gepackt.
Und wie ist das zum Beispiel mit jemandem wie Pink, die ja in den Nullerjahren auch ziemlich groß wurde und ja eher so ein Tomboy, also so ein Wildfang von Frau war, ist das dann auch eher positiv oder auch eher negativ zu bewerten?
Also Pink wurde natürlich immer als so nicht so eine klassisch feminine Musikerin vermarktet, sondern eben so ein bisschen wild, tomboyisch, wie du schon sagst. Das war aber, finde ich, trotzdem noch in sehr engen Grenzen von Weiblichkeit. Also mich persönlich hat das nie so ganz angesprochen. Das war natürlich immer so ein sehr Mainstream-kompatibler Zugang zu so Female Empowerment, was ja auch wichtig ist. Aber sie wurde auch immer so ganz stark über ihr Privatleben und über ihre On-Off-Beziehung mit ihrem Partner in den Medien dargestellt. Dafür konnte sie natürlich nicht so wirklich was. Sie hat das ja dann auch in ihren Songs dann wieder verarbeitet, zwar irgendwie ironisch, aber sie hat sich schon auch noch stark über ihre heterosexuelle Beziehung definiert, was ich persönlich jetzt nicht so inspirierend fand in einem feministischen Framework, aber ich glaube schon, dass dadurch, dass sie eben ja jetzt nicht so diesen extrem klassischen Beauty-Normen entspricht, obwohl sie es natürlich auch tut, aber hey, sie hatte kurze Haare, das war ja schon fast revolutionär. Also dadurch konnte sie zumindest so das Spektrum für mögliche Weiblichkeiten noch so ein bisschen erweitern. Und ich glaube, das hat vielen jungen Mädchen auch einiges gegeben.
Sonja Eismann und ich reden gleich noch weiter über Frauen im Pop nach Pink. Mit dem Song Just Like a Pearl von ihrem zweiten Album Misunderstood von 2001. Pink mit Just Like a Pearl von ihrem zweiten Album Misunderstood aus dem Jahr 2001. Um die Nullerjahre geht es hier auf Radio 1 heute schon den ganzen Tag. Ich spreche weiter mit der Journalistin und Autorin des Buchs Candy Girls, Sexismus in der Musikindustrie, Sonja Eismann. Ich würde auch ganz gern nochmal auf die Selbstbehauptung kommen, die in der Popmusik, wenn es um Frauen geht, ja fest eingeschrieben ist. Diese Selbstbehauptung lässt sich kommerziell super vermarkten. Wie schätzt du das ein, was in den Nullerjahren angefangen hat? Wie stehen wir da heute da? Klar, Frauen sind deutlich sichtbarer, aber geht es darüber hinaus? Haben sich Strukturen geändert?
Als ich für mein Buch recherchiert habe, hatte ich die ganze Zeit diese Stimmen im Hinterkopf, die immer wieder gesagt haben, hey, die Musik ist total weiblich geworden, im Pop regieren längst die Frauen, schaut euch doch mal um, hier Taylor Swift mit der bestverkauften Tour aller Zeiten, da Billie Eilish, total jung schon, selbstbestimmter Popstar und hier nochmal Sabrina Carpenter, die sowas wie Heterofatalismus total ironisch in den Mainstream bringt. Das stimmt ja auch. Diese Frauen sind extrem sichtbar. Sie sind sicher auch Vorbilder für viele. Aber sie sind eben sichtbar zu einem bestimmten Preis. Also sie müssen sich ständig mit Beurteilungen von ihrem Äußeren herumschlagen. Also Taylor Swift hat ja auch selber gesagt, sie sei dadurch in eine Magersucht getrieben worden, weil sobald sie auch nur die kleinste Rundung am Bauch hatte, haben die Leute schon drüber spekuliert, ob sie denn schwanger sei. Und auch Billie Eilish musste sich immer wieder mit Internetkommentaren zu ihrer Figur rumschlagen, auch als sie eigentlich noch ein Teenager war. Und genau. Genau, und Sabrina Carpenter, die spielt ja ganz stark mit diesem Pin-Up-Image aller Dolly Parton und wird dann natürlich auch immer so wahrgenommen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass meine Recherchen gezeigt haben, dass sich an den Strukturen eigentlich erschreckend wenig verändert hat. Ich habe mir ganz viele Bereiche angeschaut, die unter die Lupe genommen. Zum Beispiel, was gibt es für Bestenlisten, die besten Gitarristen und Gitarristinnen aller Zeiten? Da sind nach wie vor fast nur Männer drin. Sowas wie, was waren die meistgehörten Streams auf Spotify Wrapped letztes Jahr in Deutschland? 9 männliche Künstler, 1 Frau, Taylor Swift. Und das war Ende 2025. Auch Musikpreise gehen immer noch hauptsächlich an Männer. Ich glaube, die meistverkauften Platten als Rekord halten immer noch die Beatles. Die meisten GEMA-Gebühren gehen an Männer, weil die meisten Songs schreiben. Also man könnte diese Liste endlos weiterführen. Das zeigt uns, dass Frauen zwar sehr präsent sind, weil sie eben auch immer über ihre Körper, über das Visuelle dargestellt sind. Da haben wir das Gefühl, die sind viel präsenter, als sie es wirklich sind. Aber an dem, was dem allen zugrunde liegt, da hat sich noch gar nicht so viel verändert. Und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass wir schon von früh auf lernen, dass Männer so eine universelle Sicht auf die Welt haben und das, was sie sagen, auch in Songs für uns alle interessant ist. Und bei den Frauen kriegen wir immer das Gefühl, dass es eigentlich Frauenthemen oder halt, wie jetzt auch Shirin David in ihrer Netflix-Doku gesagt hat, the G-Unit, the girls and the gays. Die interessieren sich dann für weibliche Musik, aber die anderen haben das Gefühl, das ist eigentlich, dieser Kram ist nicht so wirklich was für sie.
Weil du Shirin David gerade erwähnst, also wie ist denn das auch international? Das würde ich so ein bisschen ähnlich sehen mit Miley Cyrus zum Beispiel. Da werde ich ganz oft den Verdacht nicht los, dass die Selbstliebe, die da in der Musik gepredigt wird, vielleicht auch ein bisschen missverstanden wird von den KünstlerInnen. Ich sehe da eher Selbstoptimierung als Selbstliebe, also so frei nach der Soziologin, nach der israelischen Eva Ilus, die sagt, dass Gefühle heutzutage halt einen wahren Charakter haben. Gefühle sind ein Produkt. Ich habe da wirklich oft so ein, ich höre, was sie singen und ich oder rappen und denke so, ja, gut, aber irgendwie bleibt da so ein schales Gefühl nebenbei, weil ich so denke, nee, irgendwie ist es doch nur, dass ihr euch geil vermarktet.
Ja, also ich glaube, Produkt ist da absolut das richtige Stichwort. Und ich finde aber das eher passend in dem Sinne, dass diese Künstlerinnen sich selber eben als Produkt auf den Markt werfen und dann sich immer weiter optimieren müssen. Das hat man ja eben in der Shirin David-Doku auch gesehen, dass sie nicht ungeschminkt auf die Straße gehen kann, weil sie sonst ihre Marke zerstören würde und eigentlich immer perfekt sein muss. Und das ist ja auch bei Miley Cyrus, die sich ja wohl auch körperlich immer weiter optimiert, um sozusagen diesem erbarmungslosen Blick der Öffentlichkeit, um vor dem bestehen zu können. Und da passt natürlich auch alles dazu, was im Zeitgeist gerade angesagt ist. Und das ist eben nach wie vor noch dieser Empowerment-Speech, Self-Care und nach sich selber schauen. Aber also wenn ich nur auf das höre, was diese Stars selber zu Protokoll geben, wie sehr sie sich beobachtet fühlen, wie wenig sie sich sozusagen gehen lassen können, da habe ich nicht das Gefühl, dass es so viel Raum ist für so eine tatsächliche Liebe zum Selbst.
Das war die Musikjournalistin Sonja Eismann. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Candy Girls, Sexismus in der Musikindustrie. Und wir haben darüber geredet, dass zum Beispiel diese 360-Grad-Logik von Stars, dass sie ihre eigene Marke sind, Parfüm, Mode und so rausbringen, dass das in den Nullerjahren schon losging. Und falls Sie das Buch interessiert, das ist in der Edition Nautilus erschienen, 200 Seiten für 20 €. Vielen Dank, Sonja Eismann, für das Gespräch.
Danke auch.